Hier in den Kochbuch-Podcast lade ich mir mit Vorliebe Menschen ein, die sich genauso wie ich gerne ausgiebig und ausführlichst mit Kochbüchern beschäftigen. Die Journalistin Maike von Galen hat es geschafft, ihr Hobby sogar zum Beruf zu machen. Dabei hat sie vorher politischen Journalismus gemacht. Wir sprechen aber nicht nur über ihre Lieblingskochbücher, sondern auch über ihre sehr beeindruckende Küchengerätesammlung. Übrigens, wenn dir der Kochbuch-Podcast gut gefällt, dann gibt es auf Steady die Möglichkeit, mich zu unterstützen. Schau in die Shownotes, dort findest du mehr dazu. Aber jetzt erst einmal viel Spaß beim Hören. Willkommen Picknick im Park. Nein, Moment, eigentlich heißt du ja Maike von Galen.
Ja, genau. Hallo, hi, schön, dass wir uns hier treffen.
Das ist ein Blind Date beim Kochbuch-Podcast, aber das macht gar nichts. Das hatte ich schon mal und eigentlich sind mir die Blind Dates fast die liebsten. Du bist Journalistin, du bist Hobbyköchin, du bist Genussmensch und hast es geschafft, Hobby und Beruf doch auch zu verquicken, richtig?
Ja, genau. Ich bin zumindest auf einem guten Weg dahin. Ich habe ja lange im Journalismus so ernsthafte Dinge wie Politik und Wirtschaft gemacht. Und jetzt aber seit 2, 3 Jahren habe ich mir zunehmend das Thema Genuss auf die Fahnen geschrieben und ja, schaffe es da immer wieder, schöne Geschichten auch zu erzählen.
War Politik irgendwann, wie formuliere ich das richtig, anstrengend ist das falsche Wort, nicht leicht genug? Also macht Kulinarik mehr Spaß oder dachtest du, ich investiere privat schon so viel Zeit, ich habe eigentlich da schon so mehr Wissen auch angehäuft, ich habe eine große Neugier, ich möchte auch Themen nachgehen?
Ja, also tatsächlich mache ich nach wie vor auch noch Politikjournalismus und ich bin auch noch in Wirtschaftsthemen unterwegs. Ich habe aber zum Beispiel bei der Wirtschaft sehr schnell festgestellt, dass sich das ganz schön verquicken lässt. Ich mache immer so oder ich mache regelmäßig lange Radio-Feature für eine Wirtschaftsredaktion und habe da aber dann früh gesehen, man kann ja auch mal sich die Wirtschaft hinter Wein anschauen oder man kann auch mal schauen, wie rentiert sich eigentlich Sterneküche und kann da einfach mal die Rechnung aufmachen? Also ich versuche auch häufig Themen, die ja von der Kulinarik her kommen, mit Wirtschaft oder mit Politik zu verquicken. Und das Schöne an der Kulinarik ist ja, dass du da mit ganz vielen Menschen zu tun hast, die das aus einer totalen Leidenschaft machen. Und das mag ich einfach sehr, sehr gern. Und es muss nicht belanglos sein, sondern das ist was, was ja irgendwie alle Menschen bewegt, weil alle Menschen müssen essen und trinken und das ja am besten gut.
Das stimmt. Ich hasse auch den Begriff Guilty Pleasure, weil Entschuldigung, was ist denn an einem Pleasure? Also an einem Vergnügen kann doch nichts irgendwie schamvoll behaftet sein, sondern wenn einem etwas gefällt und wenn man Spaß dran hat, dann ist es doch, hat es einen sehr hohen Stellenwert. Und da wären wir bei ganz anderen Themen. Das würde viel zu weit führen, wenn wir jetzt über die soften Dinge des Lebens und wirtschaftliche Relevanz sprechen. Aber das klingt toll. Und bist du da direkt offene Türen eingelaufen in dieser Wirtschaftsredaktion oder gab es da erstmal Vorbehalte?
Nee, ich habe tatsächlich das Glück, dass ich einen Redakteur habe, der selber sehr gerne gut isst und trinkt und der sich immer freut, wenn ich mit diesen neuen Themen komme. Und ja, ich habe das tatsächlich sehr breit gefächert. Zuletzt habe ich mich mit Imbissen beschäftigt, bin der Currywurst, dem Burger und dem Döner nachgegangen, habe aber eben genauso schon mal mich mit der Sterneküche befasst. Also ich finde Gastronomie insgesamt als Thema halt total spannend, weil es so vielschichtig ist und ja, weil es halt alles auch so seine Berechtigung da hat.
Was ist dein Forecast für 2025? Die Gastronomie hat seit Corona ganz schön gelitten. Die Menschen schnallen den Gürtel enger, wie man so schön sagt gerade. Das merkt man an jeder Ecke. Wenn du in die Glaskugel guckst, was würdest du sagen, wie entwickelt sich das vielleicht 2025?
Das ist schwer zu sagen. Ich glaube, dass die Sterneküche oder das Fine Dining immer eine Nische haben wird. Es ist ja auch, muss man nun mal so sagen, es gibt viele Menschen, die jetzt sparen müssen. Es gibt aber einfach auch noch in diesem Land viele Menschen, die viel Geld haben und die das auch gerne für gutes Essen ausgeben. Es ist ja oft auch eine Frage von Priorität. Natürlich kann man sich das nicht jede Woche leisten, in so ein Restaurant zu gehen, aber vielleicht spart man einfach für einen Geburtstag mal drauf. Und dann glaube ich, dass tatsächlich die Gastronomie einfach eine gute Chance hat, die ein guter Gastgeber ist, die es wirklich schafft, dass du einen Abend verbringst, der besonders ist, den du zu Hause eben nicht so haben kannst. Ich glaube, dieser schnelle Teller Nudeln, der dir lieblos hingestellt wird, den mache ich mir lieber zu Hause. Aber wenn ich in einem Restaurant bin, in dem ich einen tollen Service habe, in dem ich ja einfach nett empfangen werde, wirklich toll Gast sein kann, dann glaube ich, das ist was, was sich Menschen immer noch irgendwie gönnen werden. Vielleicht nicht mehr so häufig, wie sie es früher getan haben, aber ich würde das auf keinen Fall missen wollen.
Also so ein bisschen so der Bear-Gedanke. Ich weiß nicht, hast du die Serie auch gesehen?
Ja,
Bestimmt hast du die
natürlich.
Serie gesehen. Wer sie nicht gesehen hat, am Anfang ist es so eine kleine Sandwichbude und dann kommt aber der Bruder, der Sterneküche gemacht hat, rein und will das Ganze umkrempeln und schickt dann The Cousin in die Lehre sozusagen in einem Sternerestaurant. Und der lernt dann eigentlich was Gastlichkeit ist, also auf was man alles achten kann. Die stalken dann ihre Gäste richtig und dann wird eben sich zugeraunt. Das ist ein Lehrerpärchen, die haben 4 Jahre drauf gespart, hier heute zu sitzen. Und dann bekommen die was Besonderes, damit sie eben genau dieses besondere Erlebnis haben. Oder hier, die haben sich noch unterhalten, dass sie jetzt mal in der Stadt sind, aber diese besondere Pizza nicht probieren, sondern jetzt sitzen sie bei uns und dann wird diese Pizza besorgt. Also immer noch mal eins draufzusetzen in so einer ganz besonderen Art und Weise. So habe ich das auch noch nie in einem Restaurant erlebt. Du vielleicht?
Du hast mir jetzt eine extra Pizza gebracht und das auch noch nicht. Aber ich habe tatsächlich, ja, auch beruflich, aber tatsächlich auch privat schon viele auch tolle Restaurants besucht. Und ich muss sagen, mir sind wirklich die am besten in Erinnerung, gar nicht mal, wo das Essen, das Allerbeste war, sondern das, wo ich halt tatsächlich einfach herzlich empfangen wurde. Und ich merke, dass dieses Gesamtgefühl eben, schon wenn ich reinkomme, werde ich da herzlich empfangen. Aber auch, wir hatten mal das Erlebnis, da waren wir an der Mosel, die haben inzwischen 3 Sterne im Schanz. Das haben wir uns tatsächlich mal zum Hochzeitstag gegönnt. Damals noch mit 2 Sternen. Und da saßen wir und es war total gemütlich. Und dann kam irgendwann die Kellnerin und sagte, ah, wir hätten ein Problem, da wäre gerade ein Pärchen gekommen und die würden darauf bestehen, dass sie diesen Tisch in der Ecke bekämen. Die säßen da immer und es wäre fürchterlich unangenehm, ob wir vielleicht darüber nachdenken können, uns an einen anderen Tisch zu setzen. Für uns war das völlig egal, wo wir saßen. Und wir haben gesagt, ja klar, dann setzen wir uns halt woanders hin. Und daraufhin war sie uns also so unendlich dankbar und hat uns also den ganzen Abend so herzlich weiter bedient und kam dann noch an und sagte, der Koch wolle noch einen Extragang für uns machen. Also es war ein total witziger, schöner Abend und ja, das Essen ist auch fantastisch, da muss man sagen. Ich glaube, das wäre auch jenseits des Service fantastisch, aber diese Kombination von beiden, das ist einfach dann wirklich so ein vollkommener Abend.
Ja, manchmal ist es auch das Ambiente, es ist steif, es ist ja so eine, oder es ist locker, es ist ja so eine Gratwanderung. Wenn man sehr teuer essen geht, dann soll es ja sehr besonders sein, aber man will sich ja auch nicht unwohl fühlen, so ein bisschen wie, als wäre man in den Konfirmandenanzug nochmal reingesteckt worden, der irgendwie zwickt und zwackt und man muss jetzt heute extra gerade sitzen, sondern man soll ja eigentlich sich wohlfühlen. Der Gast oder die Gästin ist ja König und gleichzeitig soll es aber jetzt was sehr Besonderes sein. Ich stelle mir das gar nicht so leicht vor, das überhaupt zu kreieren als Szenario.
Ja, das glaube ich auch, weil es ja auch für jeden ein anderes Gefühl ist. Was heißt jetzt besonders? Manche brauchen dann halt die weißen Tischdecken und brauchen halt wirklich so diese Behandlung wie ein König. Ich habe das immer lieber, wenn ich dann tatsächlich auch mit dem Service ein bisschen plaudern kann, wenn ich da Fragen stellen kann. Ich liebe das, wenn ich in die Küche gucken kann. Also ich habe es tatsächlich lieber nahbar und fast schon rustikal. Und ich glaube, andere, die brauchen dann aber die klassische Musik und die Kerzen auf dem Tisch und damit es halt so besonders ist. Und da muss, glaube ich, auch jeder so sein Konzept finden und sein Restaurant finden, wo er genau das halt bekommt.
Gibt es ein Thema, das du unbedingt nochmal behandeln wollen würdest, was ganz oben auf deiner Liste steht, wo du sagst, ich hoffe, das kann ich bald mal anbringen in der Redaktion?
Ja, tatsächlich ist es ein Thema, wo ich schon sehr, sehr lange auch mit einer Kollegin zusammen drauf rumdenke, oder was für uns sehr, sehr wichtig ist, ist das Thema Kinder und Essen gehen. Also ich habe selber 3 kleine Kinder und wenn wir unterwegs sind in Italien, in Frankreich, dann ist das irgendwie selbstverständlich, dass du deine Kinder mit ins Restaurant nimmst, die dürfen da auch rumtoben. Und hier in Deutschland ist es total unterschiedlich. Und was mich immer wieder so ein bisschen erschreckt oder was ich schade finde, ist das Thema Kinderkarte. Also es gibt keine Speisekarte, auf der für Kinder nicht Chicken Nuggets und Spaghetti Bolognese stehen. Und das wundert mich immer, weil ich denke, dass die Gastronomie ja auch die nächste Generation irgendwie ranzüchten möchte. Die möchten ja auch, dass die später mal Gäste sind. Und ja, da wundere ich mich immer, dass das so kulinarisch so schmal behandelt wird, als würden Kinder halt nur Spaghetti und Chicken Nuggets essen.
Ich habe gestern ein Buch bekommen, gibt es gerade in der Bundeszentrale für politische Bildung. Es ist Deutschland kinderfeindlich. Da bin ich schon sehr auf die Lektüre gespannt. Aber man hat echt oft das Gefühl, dass Kinder so geduldet sind. Zuletzt waren wir in Hamburg in der Bullerei essen. Da hatten wir zwei kleinere Kinder dabei, also zwei von drei bei mir. Und das war super locker. Da gab es eine gute Kinderkarte, da konnte man super auch Beilagen bestellen, weil Kartoffelstampf geht immer. Und das war überhaupt kein Problem. Und ich hatte auch das Gefühl, wir sitzen an einem Tisch, der extra so gewählt ist, dass wir auch echt niemanden nerven können. Das war super, aber das haben wir extrem selten, weil wir legen auch sehr viel Wert darauf, unsere Kinder immer mitzunehmen. Also einfach zu sagen, so, das ist jetzt hier die Situation und jetzt müssen wir damit klarkommen. Aber uns ist eben auch wichtig, dass die das lernen, dass wir essen gehen. Ansonsten würde ich hier nämlich gar nicht mehr rauskommen, Leute.
Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, ja, tatsächlich, das gibt es in anderen Ländern. Ich will das auch nicht so pauschal sagen. Es ist ja schön, dass du da auf jeden Fall schon mal ein Beispiel gefunden hast. Werde ich mir für den nächsten Hamburg-Besuch auf jeden Fall merken. Und ich glaube, das könnte es halt einfach noch mehr geben. Und man könnte vor allem halt, ja, Kindern einfach mehr zutrauen, auch was sie essen. Das ist tatsächlich. Und sei es, dass man einfach kleine Portionen immer anbietet. Mein Sohn hat jetzt im Skiurlaub wieder in Österreich, die haben immer 4 Gänge da abends gegessen. Und er war immer stolz darauf, wenn er bei den Erwachsenen mitessen konnte. Und eben nicht irgendwie das Kinderschnitzel bekam. Also die haben ja auch Lust darauf, Sachen zu probieren. Und da muss man ihnen einfach mal auch ein bisschen mehr zutrauen, glaube ich.
Ja, wobei mit einer Einschränkung, der mittlere isst nur Pommes und Chicken Nuggets, aber das ist ein anderes Thema. So weit müssen wir hier gar nicht das ausbreiten. Wir haben ihn trotzdem lieb und die Pommes, die rettet uns manchmal. Aber das ist auch ein Grund, warum ich zum Beispiel so sehr Kochbücher mag, dass ich eben hier ländlich wohne und nicht immer das schicke indische Restaurant oder thailändische Restaurant oder was auch immer mich gerade gelüstet in der Nähe ist. Und dann muss ich eigentlich immer in meine Bibliothek greifen, um mir diese Cravings irgendwie zu erfüllen. Das ist noch eine Gemeinsamkeit, die wir haben. Wir testen beide Kochbücher.
Ja, genau, so haben wir uns ja auch kennengelernt über Instagram, weil wir uns da immer wieder austauschen. Genau, und ich auch immer sehr gut verfolge, was du wieder als neues Buch gerade auf dem Schreibtisch hast und testest. Manchmal überschneidet sich ja sogar, was wir dann machen.
Ja, ich verfolge auch immer sehr genau, was du machst, wobei deine Brotbackkünste eindeutig deutlich besser sind als meine, aber ich werde mich dem Thema nochmal nähern. Ich bin ja hartnäckig.
Solltest du unbedingt. Ich habe auch jetzt eine lange Pause gemacht, weil mein Sauerteig eingegangen war. Jetzt habe ich wieder einen frischen im Kühlschrank stehen. Aber tatsächlich, man muss so eine gewisse Hürde überwinden, habe ich immer das Gefühl. Die ersten 5 Brote, da muss die Familie dann durch. Die sind nicht besonders essbar. Aber ja, und gerade Brötchen, Sonntagsbrötchen, was haben sie gelitten, monatelang, bis ich dann mal die ersten Brötchen hatte, mit denen man keinen mehr erschlagen konnte. Aber ich finde, wenn man so eine gewisse Schwelle überwunden hat und vor allem, wenn man sich so einen Backrhythmus angewöhnt hat, dann ist es einfach mega gut. Also du musst halt für gutes Brot einfach Zeit einplanen. Nicht im Sinne von, ich stehe lange in der Küche, sondern ach, und dann braucht er nochmal 8 Stunden zum Gehen und dann muss man den wieder über Nacht. Und diesen Rhythmus, wenn du den einmal raus hast, dann finde ich, muss man tatsächlich, kann man eigentlich gut für sich selber mit Brot sorgen und sich da immer mit ausstatten.
Ja, ich habe einen so einen Roggen Sauerteig, den habe ich jetzt noch mal wiederbelebt. Den habe ich aus dem Wendland.
Ah, wie
Ja.
kommst du daran?
Ja, importiert sozusagen und da habe ich direkt ein Rezept mitbekommen und das ist auch idiotensicher. Da liebe Grüße an Lisa und Tobi im Wendland. die den Sauerteig, den robusten von ihrem Nachbarn haben, der wahrscheinlich auch schon 20 Jahre alt ist, der Sauerteig. Und mit dem funktioniert es ganz gut. Aber mein Ziel ist halt immer auch, ich setze mir dann immer so hohe Ziele, weißt du? Alle anderen sagen so, da machst du ein bisschen Hefe rein, dann wird es auf jeden Fall was. Und ich so, nein, ich möchte ein reines Sauerteigbrot. Ich möchte, dass mein Sauerteigstarter so stark ist, dass er das Brot zum Überquellen bringt, dass es fluffig wird, dass die Krume fantastisch wird, dass es duftig wird und alles, was man sich von einem Brot wünscht, und das nur aus der Kraft des Ursauerteigs. Und dann erklären mich immer alle für verrückt, befürchte ich, aber daran scheitere ich dann halt auch.
Ja, also ich glaube tatsächlich, das ist ambitioniert, aber wenn du dann zwischendurch dich vielleicht doch mal auf ein bisschen Hefe einlassen, das kann ich dir tatsächlich, das habe ich jetzt gerade rezensiert, ein Buch empfehlen, Mein bestes Brot über Nacht. Das ist, jetzt komme ich nicht auf den Vornamen gerade, Judith Erding heißt sie. Und eine Schweizerin, die hat auch schon mehrere Bücher geschrieben und die hat eben jetzt tatsächlich sozusagen das Prinzip, sie nimmt immer nur so einen halben Gramm Hefe und du hast eigentlich immer nur Mehl, Wasser, ein bisschen Essig, Salz und eben diesen Krümel Hefe. Du knetest das 12 Minuten und dann lässt es über Nacht stehen, im Raum, nicht im Kühlschrank, einfach bei Raumtemperatur. Und am nächsten Morgen kannst du eben daraus ein Brot oder Brötchen machen. Sie hat immer die beiden Alternativen. Das funktioniert super. Das ist tatsächlich idiotensicher. Und ja, die Ergebnisse sind einfach köstlich. Also ich habe dieses Buch, glaube ich, von vorne bis hinten durchgebacken. Und es hat mich in so vielen Situationen jetzt schon gerettet, weil du einfach abends um 10 sagst, ach komm, ich mache noch schnell einen Brotteig und dann habe ich morgen früh ein frisches Brot. Das ist halt wirklich so ein total alltagstaugliches Buch, was ich echt jedem nur empfehlen kann, wenn er anfängt, Brot zu backen, weil er dann genau diesen Sauerteig und vielleicht ist er doch nicht so ganz so stark, wie ich dachte, diesen Frust würde man sich dann zumindest im ersten Schritt vermeiden, auch wenn es natürlich gut ist, sich da irgendwann ranzutrauen.
Ja, ich habe hier noch Sauerteig für Anfänger gerade liegen, dem muss ich mich jetzt mal widmen. Aber es klingt ein bisschen so wie die Orange Bakery. Da gibt es ja auch so ein Basic-Buch, das lässt der Brot, das lässt er auch einfach über Nacht stehen. Und am nächsten Tag wird es ganz wunderbar. Ja, okay, jetzt muss ich auch mal wieder rausholen. Und das Buch von dieser Schweizerin, von der Judith, ich finde die so saulustig auch. Also, wer einfach nur ihr beim Brotbacken und Quatsch erzählen zuschauen will, dann muss man ihr unbedingt auf Instagram folgen. Sie ist so lustig. Und der folge ich schon länger und ich schwänzel auch immer um dieses Buch rum, weil es klingt super und es wurde mir auch schon mehrfach empfohlen.
Ja,
Brötchen wäre nämlich
absolut.
auch toll.
Ja, also auch das. Die Brötchen funktionieren auch einwandfrei. Also ich bin wirklich richtiger Fan. Das ist jetzt ja eins meiner Favoritenbrotbackbücher, muss ich sagen.
Großartig. Du rezensierst aber nicht nur für dich alleine oder eigentlich gar nicht nur für dich alleine, sondern im Auftrag von Valentinas. Das kennen die ein oder anderen bestimmt. Also, wenn du dich für Kochbücher interessierst, bist du über Valentinas schon gestolpert. Das ist ein Blog, beziehungsweise ich würde eher sagen ein Online-Magazin, wo es rund um Kochbücher geht.
Ja, genau. Gegründet hat das die Katharina Höhm, die das auch nach wie vor betreibt. Und die hat eine Schar von Kochbuchbegeisterten mittlerweile um sich geschart. Wir sind, ich glaube, aktuell 16 Testerinnen. Die Katharina sucht im ersten Schritt eben die Bücher aus. Die guckt sich immer an, was erscheint neu und trifft dann schon so eine erste Vorauswahl. Wir haben das so als Regel, wir haben uns dem Genuss verschrieben, das heißt keine Gesundheitsbücher, wenn es zu asketisch wird, dann ist es nichts für Valentinas. Und dann stellt sie uns all diese Bücher in eine Chatgruppe, in der wir dann wiederum als Testerin entscheiden können, welches Buch wir uns vornehmen wollen. Die verschickt sie uns dann. Und was halt bei Valentinas, und das machst du ja auch, halt obligatorisch ist, wir müssen mindestens 5 Rezepte aus dem Buch testen. Meistens kochen wir sogar mehr. Einfach weil es ja tatsächlich manchmal Bücher gibt, die sehen auf den ersten Blick wirklich zauberhaft aus und dann probierst du was aus und dann funktioniert es einfach nicht. Gerade bei Backbüchern ist das ja ein Riesenproblem. Und umgekehrt habe ich es aber auch schon erlebt, dass ein Buch eher so ein bisschen unscheinbar daherkommt und du dir die Rezepte durchliest und denkst, na ja, gut, probiere ich mal und dann sind da absolute Knaller dabei. Also deswegen dieses Testen ist halt wirklich, das ja der absolute der wichtigste Part, den wir da haben. Und es macht natürlich auch wahnsinnig Spaß.
Habt ihr da auch so Kriterien, also dass ihr sagt, wie ist das Layout, wie sind die Texte, wie sind die Beschreibungen? Hast du so eine Art Checkliste für dich oder auch von Valentinas, wo du sagst, danach hangeln wir uns auch so ein bisschen durch, unabhängig auch von den Rezeptetests?
Ja, also wir haben eine grobe Richtschnur, die da, also die so ein bisschen genau das sagt, ne? Schau dir an, was das für ein Autor ist. Der Aufbau des Buches ist schon auch entscheidend. Aber dann geht es auch tatsächlich ja schnell daran, wie praktikabel ist das? Bekommst du deine Zutaten? Das macht aber jeder so auf seine Art. Also wir haben jetzt kein Schema, in das wir nachher eintragen, sondern tatsächlich, ja, setzt sich dann jeder am Ende hin mit seinen Notizen und all dem, was er gekocht hat und sie gekocht hat. Und genau, und dann schreiben wir den Text. Und das ist auch tatsächlich ganz schön, weil wir haben einen ganz bunten Strauß an unterschiedlichen Testerinnen dabei, die auch alle beruflich zum Beispiel was ganz Unterschiedliches machen. Und das mag ich an diesen Texten auch so sehr, weil da jede in ihrer eigenen Lebenswelt ist und jeder auch einen ganz eigenen Stil hat und einen ganz toll, also einen ganz tollen Stil hat. Und ja, da auch so das beschreibt. Wir haben natürlich da totale Cracks dabei, die das seit 10 Jahren, 15 Jahren machen oder die seit 20 Jahren Kochbücher sammeln, die natürlich noch mal ein ganz anderes Hintergrundwissen haben, die viel stärker vergleichen können.
Die
Genau,
inzwischen
ich.
auch einen Anbau haben für ihre Kochbücher.
Genau. Ja, da kommt man nicht drum weg. Also dieses eine Regal, was man sich da mal hingestellt hat, das ist dann auch schnell voll natürlich. Genau, also ich glaube, ich gehöre da auch eher noch so, nicht zu den Anfängern, aber so zum Mittelfeld, was so die meine Erfahrung angeht und was meine Referenzen angeht, die ich so dann ziehen kann. Aber man guckt halt natürlich auch immer wieder in neue Länderküchen rein. Man lernt ganz unterschiedliche Kochstile kennen und ja, das finde ich einfach, es macht immer wieder Spaß.
Gibt es so ein Buch, wo du dich erinnerst, oh, das hat mich wirklich total überrascht. Das hätte ich nicht gedacht, dass mir das Spaß macht, das Buch.
Ja, also es gibt ein Buch, was mich tatsächlich erst auf den zweiten Blick gekriegt hat. Das ist von Lucy Tweet und das heißt Every Day of the Week. Das ist ein Buch, was sozusagen zum Konzept hat, jeder Tag ist anders und du kochst an den Tagen auch unterschiedlich. Also ein Montag ist noch irgendwie, du bist in die Woche gestartet und es ist alles so ein bisschen hektisch und du musst dich erstmal sortieren. Ein Freitag ist einer, wo du dann ganz entspannt auf der Couch liegst und am liebsten Pizza backst. So hat sie so ein bisschen diese Rezepte halt irgendwie gegliedert. Und als ich angefangen habe, daraus zu kochen, habe ich echt damit gefremdet. Ich fand es vom Konzept her spannend, aber ich habe irgendwie gedacht, nee, es geht auch nicht so ganz auf, weil sie dann auch mal am Dienstag eine Lasagne macht und die andere macht sie am Donnerstag. Aber die Rezepte an sich sind halt einfach der Knaller. Also das ist so ein Buch, was du wirklich einfach nochmal aus dem Regal holst und sagst, ach, guck mal, das habe ich auch noch nicht probiert. Und dann machst du halt da noch. Ja, da gibt es so Nudeln mit so einer Hackfleisch-Erdnusssoße, köstlich. Eine Lasagne mit Auberginen und Pesto und Ricotta. Also auch bei mir jetzt so ein Standardgericht, was ich super oft schon gemacht habe. Und da habe ich halt wirklich gemerkt, so dieses erste Kochen, da habe ich mich noch nicht so richtig dran annähern können. Und das ist aber eben ein Buch, was ich jetzt, nachdem ich die Rezension schon längst geschrieben habe, immer wieder aus dem Regal hole.
Machst du es auch so wie ich? Ich nehme immer mir dann so Post-its, so kleine Zettelchen und dann blätter ich so das Buch durch und schaue, worauf ich Appetit habe. So, ach guck mal, das wollte ich schon lange mal ausprobieren. Cool, da ist ein Rezept drin oder, das klingt interessant. Nee, da habe ich gar keine Lust drauf. So, dann blätter ich das durch und schaue, was es gibt. Wenn man natürlich dann so ein Buch hat, was einem so einen Fahrplan vorgibt, ist man natürlich nicht so frei, weil sie sagt ja, das ist ein Montagsrezept. Du solltest es an einem Montag kochen, weil ich habe dir empfohlen, es an einem Montag zu kochen.
Ja, genau. Also da bin ich dann nämlich auch immer dran gescheitert, wenn ich dann da Donnerstag stand und Donnerstags kein Rezept hatte. Ja, Post-its sind natürlich tatsächlich was, was ich auch immer dabei habe. Ich merke, das kommt dann total drauf an. Wenn du hungrig so ein Kochbuch durchblätterst, hast du plötzlich so viele Post-its, dass du es gar nicht nachkochen kannst. Und dann guckst du manchmal am nächsten Tag rein und denkst, ernsthaft, das wolltest du kochen? Naja, so. Und auf der anderen Seite habe ich aber auch manchmal so Tage, wo ich es halt durchblättern und denke, hey, warum hast du denn da nichts dran gemacht? Das klingt doch auch total gut. Also manchmal ist es ja auch wie hungrig einkaufen, ne? Also es ist so, es kommt sehr auf die Stimmung an, auf was man dann auch gerade Lust hat, was man sich gerade gut vorstellen kann. Und man muss sich halt, glaube ich, immer wieder aus seiner eigenen Komfortzone so ein bisschen rausziehen und sagen, komm, das probiere ich jetzt einfach mal. So, also ich mache sonst nichts mit Kimchi, aber heute probiere ich es mal. Weil anders kommst du, glaube ich, dann auch nicht darüber hinweg, dir immer das Focaccia anzumakern und immer die Lasagne, sondern du musst ja auch mal wirklich was Neues testen. So.
Ja, Focaccia ist bei mir übrigens raus. Ich habe festgestellt, Focaccia wird bei mir nie so, wie ich mir das vorstelle, weshalb ich nie wieder in meinem Leben selbst Focaccia backen
Nein,
werde.
das ist schade. Focaccia ist tatsächlich für mich so ein, also das finde ich jetzt auch bei Kochbüchern, ich mache immer zweierlei, also ich versuche was Neues zu machen. Ich schaue aber auch, gibt es so Klassiker, an denen du so ein bisschen gucken kannst, ja, wie sind die Basics? Und da ist für mich Focaccia tatsächlich, wenn in einem Kochbuch ein Focaccia-Rezept ist, mache ich das. Weil da habe ich mittlerweile so viele Referenzen, dass ich dann auch sagen kann, ach cool, das funktioniert, das ist auch mal anders. Zum Beispiel war jetzt bei in dem 24-7 von Tim Melzer, da war eins mit Kartoffeln. Und da nimmt er sogar das Kartoffelkochwasser noch so ein bisschen mit dran. Und das fand ich nochmal so einen ganz anderen Ansatz. Übrigens mega lecker auch. Und ja, da finde ich, kann man halt dann immer wieder so ein bisschen die Kochbücher auch miteinander vergleichen. Und ja, wenn es jetzt nicht das Focaccia-Rezept ist, kann es ja auch was anderes sein. Auch ein Hummus ist in total vielen drin, wo du gucken kannst, was taugt der. Und da finde ich, ja, das ist auch immer noch mal eine Sache, die ich versuche, regelmäßig zu machen.
Ja, Kartoffeln in Hefeteig ist ein Knaller. Ich habe ein uraltes Cynthia Barcomi-Buch noch in Berlin. Eins meiner allerersten Bücher. Da sind Zimtschnecken mit Kartoffeln im Teig drin. Und die bleiben auch mehrere Tage saftig, diese Zimtschnecken. Die sind wirklich spektakulär. Und da hat es ein anderes Zimtschneckenrezept wirklich schwer, gegen Cynthia Barcomi anzukommen. Aber ist ein
Ja,
anderes Thema.
aber das gucke ich mir auf jeden Fall an. Das finde ich klingt sehr gut.
Ja, wenn du so viele Bücher geschickt bekommst, wie viele rezensierst du denn da so im Jahr?
Wenn ich das mal so überschlage, es sind gar nicht so wahnsinnig viele, weil ich gestehen muss, dass ich dann oft mit den Rezensionen, also die dann zu schreiben, das ist noch immer so eine Hürde. Das liegt dann hier doch noch eine Weile, weil es natürlich einfach dann am Ende doch ein Hobby ist und dann liegen da noch Sachen auf dem Schreibtisch, die auch tatsächlich eine feste Abgabezeit haben. Ich vereinbar mit Katharina zwar immer einen Termin, wann die auch fertig sein sollen. Ich versuche, den auch einzuhalten, aber natürlich gibt das weniger Ärger, als wenn ich jetzt irgendwie beim Radio zu spät was abgebe. Und deswegen, also ich würde schon sagen, dass ich so 12, 14 im Jahr mache. Das, ja, ist so eine grobe Schätzung. Kommt auch immer aufs Buch an. Es gibt natürlich Bücher, die hast du relativ schnell durch, weil das so Alltagsrezepte sind, die man auch unter der Woche gut mal kochen kann. Und dann hast du wieder Sachen, die sind eher aufwendig, sind eher so Sachen, die du dann, wo du dir am Wochenende für Zeit nimmst und dafür brauchst du dann natürlich länger.
Aber das heißt, du kaufst dir jetzt privat eigentlich keine Kochbücher mehr, oder? Wenn du so ein bis zwei Bücher im Monat eh auf dem Tisch hast, dann ist das Regal ja eigentlich schon übervoll.
Ja, sollte man meinen, sollte man auch, glaube ich, machen, wenn man vernünftig wäre. Aber wenn man dann, das wirst du, glaube ich, auch kennen, wenn man dann so ein Freak ist und sich in dieses ganze Thema so reingesucht hat, dann sieht man natürlich auch immer, ich sehe dann auch bei den anderen Valentinen immer Bücher, von denen sie schwärmen und irgendwie denkt man, ach, das brauche ich für meine Sammlung dann ja auch noch. Und dann gibt es in Berlin so ein Antiquariat, die ganz oft Kochbücher zum halben Preis haben.
Oh
Und wenn
ja.
man den Newsletter abonniert hat, das
Uhu.
ist immer gefährlich, weil wenn da wieder irgendeins der Titel, die man eh schon immer im Auge hatte, zum halben Preis ist, dann muss ich sagen, schlage ich doch auch privat immer mal wieder zu.
Das kenne ich. Ich versuche das immer zu vergessen. Jetzt hast du mich wieder daran erinnert. Jetzt werde ich auf die Website gehen. Jetzt werde ich die alle durchstöbern, von vorne bis hinten, alle Seiten, nächste Seite, nächste Seite, wie so eine Verrückte in so einem Online-Shopping-Portal. Und dann werde ich wieder tausend Sachen in meinen Einkaufskorb legen. Böse, deshalb habe ich den Newsletter nicht.
Ja, das ist tatsächlich auch klug. Also der ist wirklich, wenn der kommt, ich muss das sofort durchgucken. Und es ist dann halt oft auch, dann ist da ein Buch bei, was man gut findet. Und dann haben die aber, da ich ja nicht in Berlin lebe und sie mir zuschicken lassen muss, ab 35 € haben sie keine Versandkosten. Das heißt, man muss irgendwie dann ja nochmal ein zweites dazulegen. So wird das Kochbuchregal immer dicker. Und ich versuche aber auch tatsächlich regelmäßig mal auszusortieren, damit ich jetzt nicht einfach um des Sammeln Willens hier die Bücher habe, sondern ich gucke schon immer mal kritisch drauf, okay, aus welchen hast du was gemacht und aus welchen nicht. Da sind dann auch immer welche bei, wo ich merke, okay, nee, das hat mich dann doch nicht so gepackt. Und dann, ja, frage ich einmal im Freundeskreis rum, ob jemand Interesse hat und sonst stelle ich es in den Bücherschrank, ja, um da einfach auch so ein bisschen noch das Maß zu wahren.
Vielleicht muss man hinterher noch, also wenn es jemanden interessiert, ich gebe gerne Bescheid, in welchen Bücherschrank Maike die Kochbücher immer stellt. Das ist ein sehr guter Bücherschrank. Da stehen echt gute Kochbücher drin. Das ist ja spannend zu wissen. Freust du dich auf ein bestimmtes Kochbuch 2025 schon? Hast du das Gefühl, da kommen ein paar Knaller?
Ich habe es jetzt tatsächlich mal durchgeguckt. Ja, da sind schon wieder spannende Kochbücher bei, auf jeden Fall. Also auf welches ich mich tatsächlich freue, ist jetzt ein bisschen verrückt, aber Jamie Oliver bringt ein Airfryer-Buch raus, habe ich gesehen. Und ich habe zum Airfryer ein sehr gespaltenes Verhältnis, weil ich ihn eigentlich total gehypt finde, aber irgendwie macht es mich auch immer wieder neugierig, weil das ist tatsächlich, da ist ja auch einfach Insta voll von irgendwelchen Leuten, die einfach alles in den Airfryer werfen. Und ja, aber wenn Jamie Oliver das jetzt auch macht, glaube ich, werde ich mir das doch tatsächlich auch nochmal anschauen.
Ja, ich habe auch ein sehr gespaltenes Verhältnis zum Airfryer. Ich hatte lange so das Gefühl, das brauche ich auf keinen Fall. Ich habe einen guten Backofen, Leute. Also eigentlich habe ich keinen guten Backofen, aber ich habe vielleicht bald einen guten Backofen. Also wir wollen da ein paar Geräte austauschen, die nämlich sind schon ziemlich alt. Aber dann hat mich der Hype auch so ein ganz kleines bisschen erreicht. Ich konnte mir nämlich einen Airfryer in der örtlichen Stadtbücherei ausleihen. Wir haben so eine Bibliothek der Dinge. Da kann man sich alles Mögliche ausleihen. Vom Sternenprojektor über die Kompressoreismaschine, über Stand-up-Paddlingboard bis hin zu einer Bohrmaschine. Das ist total
Mega.
großartig. Polaroid-Kamera war auch sehr, sehr lustig an Weihnachten. Und der Airfryer, der durfte dann mal einziehen. Und dann habe ich die Pommes da draus probiert. So, und 90% aller Deutschen machen wohl nur Pommes im Airfryer, was ich sehr, sehr gut verstehen kann. Ich habe, wie gesagt, schon hier einen absoluten Pommes-Freak in der Familie. Ich finde Pommes eigentlich gar nicht so lecker, aber die aus dem Airfryer sind wirklich gut. Und jetzt haben wir also einen Airfryer zu Hause, weil ich nämlich den die Heißluftfritteuse zurückgeben musste. Und dann kam der Kindergeburtstag. Ich meine, ich war verloren. Das war eine Notsituation, Leute. Warst du schon mal in einem Elektroladen und hast dir das Airfryer-Regal angeschaut?
Nein, tatsächlich nicht. Es
Das
wird
ist
spektakulär sein.
unglaublich. Das ist unglaublich. Ich meine, die Dinger sind ja nur so mittelgroß. Also die gibt es in unterschiedlichen Größen. Klein, mittel, zwei Schubladen. Also die können auch echt groß werden. Und der Flur. Der war rechts und links und wirklich lang und wirklich voll mit komplett unterschiedlichen Geräten. Ich hätte nicht gedacht, dass es so eine Auswahl gibt. Ich war auch sofort überfordert und habe dann so eine ganz kleine, so eine wirklich mini kleine genommen, mit so einer kleinen Schublade. Da passen wahrscheinlich noch nicht mal zwei Schnitzel rein. Nur eins, immer nur ein Schnitzel.
Aber
Und
wie hast du die Kinder satt gekriegt auf dem Kindergeburtstag?
das ist super, weil Pommes kannst du ein bisschen höher machen und nach der Hälfte der Zeit musst du dieses Körbchen schütteln, dann schiebst du es noch mal rein und dann sind die, oh, perfekt. Die sind perfekt.
Ja, aber nur für 5 Minuten. Ich habe tatsächlich neulich einen Airfryer-Test gemacht fürs Radio und habe da Kantinenpommes gegen die Airfryer-Pommes antreten lassen. Und es war auch so, dass der Moderator spontan genau diese Reaktion hatte. Mega gut, die Airfryer-Pommes. Ja, Kantinen-Pommes schlagen die auch tatsächlich so, wahrscheinlich auch noch nach 5 Minuten. Aber als ich dann aus dem Studio raus bin und sie nochmal probiert habe, waren die schon so ganz hart. Also dieses heiße, knusprige gehe ich mit, aber ich finde, die verlieren dann sehr schnell.
Ja, also nix kann für echtes Fett schlagen. Also ich meine, da müssen wir uns einig sein. Echtes Fett, ja, in echtem Fett frittiert. Das ist übrigens auch ein Kochbuch, auf das ich mich freue, von Vivi D'Angelo. Die macht ein Fr bringt ja ein Frittierbuch raus.
Ja, das habe ich auch gesehen. Oh ja, auf jeden Fall.
Und das finde ich allein schon wegen der Fotografie unglaublich. Ich habe ein paar Bilder schon sehen können. Das wird optisch, wird das der absolute Hammer, dieses Buch. Aber gegen echtes Fett, also richtig Essen in Fett frittieren, da, also das ist das Größte für mich. Also Fett, Fett mit Fett, das ist besser geht's gar nicht.
Ja, ich
Bisschen
glaube.
Kohlenhydrat dazu noch, aber Fett und Kohlenhydrat, irgendwas mit Käse überbacken und das ist das Beste.
Ja, ich glaube, das ist auch im Prinzip so ein bisschen. Ich glaube auch, Pommes aus dem Airfryer, die du nur solo isst, sind top, kann man gar nicht sagen. Aber wenn du dann daneben halt so richtig coole belgische Pommes stellst, das ist halt wie Wein und alkoholfreier Wein. Da gibt
Ja.
es mittlerweile tolle Sachen, alkoholfreien Wein, keine Frage. Aber wenn du in dem einen Wein mit Alkohol stellst, wird er halt immer einfach schwächer schmecken, weil auch Alkohol wie Fett ein Geschmacksträger ist. Und deswegen ist so dieser direkte Vergleich eben einfach immer derjenige, der dann schwierig ist. Und wenn, dann muss man sich vielleicht einfach entscheiden, diese guten, fettigen Pommes zu vergessen und aus seinem Leben zu verbannen. Dann ist man auch mit dem Airfryer bestimmt glücklich.
Bestimmt. Also ich bin bis jetzt ganz glücklich, aber ich denke immer, er bleibt unter seinen Möglichkeiten zurück. Noch eine kleine Anekdote. Ich habe dann die Verkäuferin gefragt, weil der Kleine war nicht ausgepackt. Es gab nur die größere Variante von diesem einen. Der war auch im Angebot. Also ich konnte praktisch nicht ohne den nach Hause gehen. Und dann haben die mir einen ausgepackt und dann meinte ich so, ja, weil den finde ich toll, den kann ich in die Schublade stellen. Ich habe noch eine kleine Lücke in meiner Küche in der Schublade und da passt der rein, so wie der Reiskocher. Dann ist der weg. Und dann meinte sie so, ja, also die eine meinte, mein Airfryer steht auf dem Kühlschrank, kann ich den immer gleich runternehmen, der wird oft benutzt. Und die andere meinte, mein Airfryer mit den zwei Schubladen steht immer auf der Arbeitsfläche neben dem Thermomix. Ich benutze beides jeden Tag. Seitdem denke ich darüber nach, was die essen jeden Tag. Immer wenn ich dran denke, denke ich so, was essen die den ganzen Tag? Und die alles mit Airfryer und Thermomix. Also ist es immer noch, vielleicht muss ich die Frau suchen, weil es mich wirklich umtreibt. Ich finde es ganz irre.
Ich glaube aber gar nicht, dass es das so außergewöhnlich ist. Also das kenne ich hier aus dem Bekanntenkreis auch. Das sind die zwei Top-Küchengeräte, die so in den meisten Haushalten immer da sind, halt, wo Menschen lecker essen wollen, aber nicht das Kochgehen in sich bislang entdeckt haben, sage ich jetzt mal. Ich habe selber auch einen Thermomix. Lange war ich da Gegnerin. Ich bin auch niemand, die oben diesen Lachs dämpft und darunter die Kartoffeln macht und nebenbei noch eine Soße. Also diese ganzen Gerichte habe ich noch nie ausprobiert, aber ich finde halt, er ist unschlagbar für Teig kneten, für Bechamelsoße machen, für Hollandaise-Soße machen, für eine Suppe kochen. Das sind halt so Sachen, die du dann wirklich nebenher machen kannst. Deswegen, ich verstehe schon, dass man diesem Virus irgendwann, ja, der einen irgendwann halt befällt und dass man das einfach wahnsinnig praktisch findet. Da kann ich mich selber nicht mehr von frei machen. Aber klar, eine Arbeitsplatte voll von zwei Küchengeräten, da wüsste ich auch nicht, wie ich denn dann kochen sollte.
Ich finde es interessant, vielleicht hat die Frau auch einfach eine Riesenküche. So eine Riesenküche. Man weiß es nicht. Ich habe keine leider. Ich habe auch keinen Thermomix. Aber jetzt habe ich irgendwie Bock. Also du hast es jetzt gerade so schön verkauft. War
Ich
das
könnte
hier so eine.
Händlerin werden vielleicht.
Ja, das mit der Suppe nebenbei fand ich irgendwie gut, dass man einfach das Gemüse so reinschmeißt, obwohl das ja auch eigentlich Quatsch ist. Man kann Gemüse auch einfach so einfach irgendwo reinschmeißen und einen Pürierstab reinhalten. Das ist ja
Ja,
eigentlich
natürlich.
absurd.
Ist, genau, das brauchst du, brauchst es nicht, solange bis du es hast. Das ist halt tatsächlich das Prinzip auch des Airfryers, wenn man ehrlich ist.
Ja, ich finde es immer so lustig. In dem Podcast Toast Hawaii gibt es immer die Frage, was ist das unnützeste Küchengerät, das du hast? Wenn wir jetzt gerade schon dabei sind, hast du ein total unnützes Küchengerät in deiner Küche, wo du sagst, weiß gar nicht, warum ich das noch rumstehen habe?
Also wenn du meinen Mann fragst, habe ich 28 Küchengeräte, die komplett unnütz sind und die ich auch angeblich nie benutze.
Hm.
Aber ich finde, also gut, das Fischwaffeleisen, was ich mir nach meiner Japan-Recherche zugelegt habe, ist jetzt nicht lebensnotwendig, aber echt schön. Du kannst Waffeln machen, die du mit Marmelade füllst und die haben nachher eine Fischform. Also das ist total hübsch. Es ist halt mein drittes Waffeleisen und ich habe noch nicht mal das klassische mit den Herzchen. Das steht auch noch auf meiner Liste, weil ich sonst noch ein belgisches und so ein Eiswaffeleisen habe. Ich habe viele Küchengeräte, die ich ungefähr einmal im Jahr raushole, aber mich dann immer wieder drüber freue. Ich habe eine Pasta Maker, mit dem wo man oben Wasser und Mehl reinschmeißt und vorne kommen Spaghetti, Tagliatelle oder sogar Lasagneplatten raus. Ich habe ich nenne ihn immer Pizza Ferrari, also so ein letztlich einen Pizzastein mit Haube, der oben so eine Heizspirale hat, der fantastische Pizza macht. Also ich habe bei vielen Dingen die Möglichkeit, das in zwei oder drei Geräten zu machen. Deswegen kann man schon auf dem Standpunkt stehen, dass es zu viele Küchengeräte sind. Wir haben zum Glück gerade noch eine Lagerfläche in der Garage. Aber wenn das Regal voll ist, werde ich wahrscheinlich doch noch mal ernsthaft darüber nachdenken müssen, ob die alle lebensnotwendig sind.
Wie spannend, ich glaube, ich habe da so einen Punkt bei dir erwischt.
Ja, das ist ja, also ich finde es schon immer wieder, ja, das macht irgendwie Spaß. Also tatsächlich koche ich auch total gern klassisch einfach auf dem Herd mit einer Pfanne und einem Topf und einem Bräter, den ich in den Ofen tue und mache da irgendwie Schmorgerichte und das liebe ich alles. Aber ich finde es halt auch echt cool, dass der Reiskocher den Reis macht und ich dann nochmal irgendwie was anderes mache und ja, irgendwie auch mein Opti-Grill, wo ich nochmal ein Sandwich drauf machen kann, braucht man nicht. Das ist mir schon klar. Aber also die Kinder feiern es immer, wenn ich den mal wieder raushole.
Aber es ist so witzig, weil ich, weißt du, was ich gestern recherchiert habe? Belgische Waffeleisen.
Siehste mal.
Weil ich dachte, okay, ich habe eins mit Herzchen, das habe ich auch geschenkt bekommen. Ich habe eine Schwiegermutter, die ist großartige Waffelbäckerin oder sie liebt Waffeln backen auf jeden Fall. Und das Waffeleisen, das war irgendwie nix, hat sie zu mir gesagt, ob ich es haben möchte. Ja, danke. Aber für mich ist super. Also ich finde das Waffeleisen großartig. Das ist so eins mit Lüftung. Da lüftet es
Total.
immer so. Und
Für
das
ein
riecht
oder
dann auch
zwei
alles.
Waffeln?
Für eine.
Ah, okay. Ja, ich würde dann dieses mit den zwei Waffeln nebeneinander, weil ich finde, bei drei Kindern und eine Waffel, die nacheinander fertig wird, ist halt immer schon ein bisschen knapp. Ich habe dieses belgische Waffeleisen, das ist immer das, was du nicht hast, brauchst du dann halt, weil unsere Kinder jetzt immer Herzchenwaffeln haben wollen. Haben sie bei einer Freundin bekommen und seitdem sind unsere belgischen Waffeln jetzt natürlich out. Aber da habe ich mich tatsächlich bislang noch zurückgehalten. Das Gerät, mit dem ich gerade noch ein bisschen liebäugel, ist ein Dörrautomat.
Aber dann brauchst du hast auch einen großen Garten, wo du dann
Ja.
alle Sachen dörren kannst.
Also ich habe auf jeden Fall eine überdachte Terrasse direkt neben der Küche, die so eine Verlängerung ist, wo auch der Grill steht und also da kann ich tatsächlich so eine kleine Außenküche mir bauen. Da steht auch tatsächlich, wenn ich was frittiere, mache ich das auch nur draußen und so. Aber ja, da habe ich jetzt immer noch mal so ein bisschen mit geliebäugelt und ich habe jetzt gesehen, es gibt eine Kombination aus Airfryer und Dörrautomat. Und da habe ich gedacht, wenn man dann die verschiedenen Geräte in eins packen kann, vielleicht wäre das. Aber
Großartig.
möglicherweise behalte ich die Nerven bis Weihnachten. Mal gucken.
Bis Weihnachten, mein Gott. Also du hast auf jeden Fall großes Vertrauen in deine Willensstärke. Das finde ich bewundernswert. Aber das mit dem Frittieren draußen ist schon mal eine gute Idee. Ich habe gerade eben überlegt, ob ich doch vielleicht auf der einen Seite so eine Arbeitsplatte vielleicht mal bauen könnte auf der Terrasse. Aber ist ein anderes Thema. Aber ja, Dörrautomat finde ich großartig, aber da wäre wieder so mein Gedanke, ich will ja einen neuen Backofen und es gibt jetzt Backöfen, die können alles Mögliche. Man kann da Knöpfe drücken und dann haben die so Programme und dann können die sogar airfryen. Es gibt so Airfryer-Bleche für Backöfen. Also da bin ich noch so ein bisschen gespannt und ich hoffe mir da viel. Ich bin auch ein großer Fan von Equipment. Bei mir äußert sich das auch immer bei Fensterputzgeräten. Also da habe ich sehr viele, weil ich immer denke, es macht bestimmt mehr Spaß, wenn ich dieses Gerät habe. Nicht? Aber nee, Küchengeräte bin ich eigentlich ganz handsam. Ich habe mir gerade eben die Absolution erteilt, ich werde mir ein belgisches Waffeleisen kaufen dürfen. Weil man kann ja
Das finde ich
keine
in Ordnung.
Hefewaffeln kannst du nicht in einem Herzchenwaffeleisen machen. Es geht gar nicht.
Nein, nein. Es gibt eine Berechtigung für jedes einzelne dieser Küchengeräte. Und solange du noch irgendeinen Platz dafür findest, meine Absolution hast du auf jeden Fall.
Außerdem die eckigen kann man besser in den Toaster stecken, wenn man wieder Waffeln auftaut, habe ich mir sagen lassen.
Noch ein
Habe ich
Argument. Also.
mir überlegt. Okay, es hat mir niemand gesagt, das habe ich mir überlegt. Na gut. Ah, oh, Küchengeräte. Küchengeräte. Ja, aber Airfryer, da möchte ich wirklich noch mal ein Level drauflegen und das Jamie Oliver Buch, das will ich mir auf jeden Fall anschauen, auch wenn ich gar nicht der größte Jamie Oliver Fan bin. Ich glaube aber, er hat mich ein bisschen als Zielgruppe verloren, weil er ja vor allem die Leute erreichen möchte, die nicht kochen, glaube ich. Also ich glaube, sein Ansatz ist in den letzten Jahren sehr grassroots geworden. Vielleicht hat er auch wahnsinnig viel Enttäuschung erlebt in seinem kochbuchschreibenden Leben. Ich habe mal so ein Interview mit ihm gesehen, wo er gesagt hat, die Leute, die kochen gar nichts mehr, die schieben sich nur noch so Sachen in den Ofen und das ist so schrecklich. Und wenn wenigstens jemand sich überlegt, dass er eine Zwiebel pickeln könnte für sein Käsebrot, also da wäre ich ja schon sehr glücklich.
Gut, und dann hat er sich doch für die andere Richtung entschieden, das stimmt. Ja, ich finde tatsächlich, ich verfolge ihn auch vor allem auf Insta, was er da so macht. Und es ist jetzt nicht natürlich die Neuerfindung der Küche, aber ich finde schon, dass er oft noch so einen kleinen Kniff hat. Und vielleicht ist das ja genau der Step, den die Leute brauchen, um zu sagen, okay, dann habe ich jetzt schon mal wieder was Neues probiert und dann wage ich mich auch mal wieder an andere Sachen ran.
Ich glaube, auf jeden Fall ist der Botschafter des Kochspaßes. So viel muss gesagt sein und das schon über so eine lange Zeit. Wenn man ihm zuschaut, hat man immer Spaß und irgendwie auch Bock, was zu kochen. Und das ist ja schon eigentlich die halbe Miete wahrscheinlich.
Absolut.
Wenn du Kochbücher testest, wie ist es mit diesen Zutaten? Das ist ja immer so eine zwiegespaltene Sache. Sind die Zutaten gut zu bekommen? Ich meine, das ist ein zweischneidiges Schwert. Einerseits kann es total wichtig sein, andererseits, na gut, wenn man chinesisch kocht, dann ist ja schon von vornherein klar, dass man wahrscheinlich drei Viertel eben nicht im Supermarkt nebenan bekommt. Wie siehst du das?
Ja, also genau, man muss sich halt bei manchen Sachen so ein bisschen drauf einlassen, ne? Und sagen, da muss ich mir auch mal so vier, fünf neue Zutaten zulegen. Gerade was so Soßen und so angeht, die hat man natürlich dann auch mal lange im Kühlschrank. Und bei manchen Sachen muss ich auch gestehen, wenn es dann wirklich nur der halbe Teelöffel von irgendwas ist, dann versuche ich das auch schon mal zu ersetzen. Und wenn es dann tatsächlich die bestimmte Zuckersorte ist, ja, es würde bestimmt noch mal das Quäntchen mehr geben, wenn ich das jetzt nehme. Aber ob ich dann direkt davon irgendwie 200 Gramm kaufen muss, weiß ich nicht. Das ist auch immer so ein bisschen die Frage, wie praktikabel das ist. Ich finde schon, dass mittlerweile selbst, ich wohne ja auch ein bisschen ländlich und selbst hier bei uns im Supermarkt findet man schon so die Basics an asiatischen, arabischen Sachen. Wir haben mittlerweile ein Riesenregal mit veganen Sachen. Also es ist tatsächlich so, dass ich jetzt nicht durch 1000 Läden rennen muss. Wir haben hier ich wohne in der Nähe von Düsseldorf und da haben wir natürlich das Glück einer großen japanischen Community mit wahnsinnig tollen Asia-Shops, wo man, glaube ich, dann alles bekommt. Und da mache ich es dann auch manchmal so, dass ich dann tatsächlich mal mehrere Bücher durchgucke und sage, okay, was brauche ich denn mal? Und dann kaufe ich eben direkt ein bisschen auf Vorrat, gerade so Soßen und so kann man ja auch auf Vorrat da haben. Aber ja, wenn es zu kompliziert wird, manchmal muss man, glaube ich, da auch ein bisschen Abstriche machen, damit ja nicht wie das Kochbuchregal auch das Soßenregal irgendwann völlig überquillt.
Ja, oder Gewürzeregal. Also so langsam habe ich das Gefühl, ich habe jetzt fast alles zu Hause, was man so haben müsste. Aber ja, es ist ein weites Feld. Also es fällt jedem Kochbuchautor oder jeder Autorin ja auch immer noch irgendwas anderes ein, damit es irgendwie besonders schmeckt. Ich zum Beispiel ersetze immer Jutsu. Bei Jutsu sagen immer alle, ah, da kommt jetzt noch Jutsu rein. Und ich so, ich habe keinen Jutsu. Ich habe auch keinen Jutsu-Mark. Ich habe keinen Jutsu-Saft. Und da müsste ich jetzt wirklich weit fahren, Leute, bis ich Jutsu-Saft, also einen Teelöffel Jutsu-Saft mir besorge. Dann nehme ich jetzt Zitrone oder Orange oder eine Mischung aus beidem.
Ja, ich glaube, in dem Moment, in dem da noch vier andere Sachen bei sind, ist es jetzt auch nicht der genau bei so einer Menge der Riesenunterschied. Ich glaube, pur ist Jutsu halt schon noch mal echt ein anderes Level. So, das schmeckt schon richtig, richtig gut. Aber ja, da bin ich natürlich tatsächlich mit der Japan-Community hier klar im Vorteil. Sowas würde ich mir dann tatsächlich immer besorgen, wenn ich mal in Düsseldorf bin.
Wie ist denn so deine Einschätzung, was so die Kochbücher angeht und den Kochbuchmarkt? Immer wieder hört man ja, der Kochbuchmarkt ist total am Struggeln, es ist total schwierig. Auch das ein Extra, was die Leute sich vielleicht gar nicht mehr so gönnen wollen. Wir wollen nicht vergessen, Ein Kochbuch, wir gehören ja zu den Glücklichen, die manchmal auch vielleicht eins geschickt bekommen, aber so ein Kochbuch kostet in der Regel über 30 Euro, fast 40 Euro. Das ist ein Haufen Geld dafür, dass ich denke, noch ein italienisches Kochbuch, weiß ich jetzt nicht. Wie siehst du das? Das wirtschaftlich soll 2025 ja ein Jahr werden, sagen wir mal, mit Herausforderungen vielleicht für manche Menschen. Und Kochbücher, ist es ein Luxus oder ist es? Also für mich ist es, kann es kein Luxus sein, weil ich brauche die dringend immer. Die öffnen mir die Welt. Aber für viele sind Kochbücher, glaube ich, schon ein Luxus.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass genau, die kosten ja auch schnell mal 40 Euro oder so. Das ist eben nichts, was du so mitnimmst. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ich habe auch im Freundeskreis, höre ich jetzt auch immer viel, ach, ich koche eigentlich nur, ich sehe auf Insta so coole Sachen und da kriege ich ja auch direkt gezeigt, wie das gekocht wird und dann mache ich das nach und so. Ist auch so, das ganze Netz ist voll mit tollen Rezepten, gar keine Frage. Also wenn ich genau weiß, was ich kochen will, dann gucke ich auch nicht immer ein Kochbuch, sondern dann nutze ich entweder bei Valentina, es gibt einen riesen Rezeptfundus, weil wir immer aus diesen einzelnen Kochbüchern ja auch Rezepte rausnehmen. Oder aber auch tatsächlich, dass ich bei Insta mal mir eine Inspiration hole, das ist gar keine Frage. Aber dann weiß ich eben schon, ich will Wirsing machen oder ich will eine Lammkeule machen oder so. Aber um mich inspirieren zu lassen, um Ideen zu bekommen, finde ich, ist immer noch so ein Kochbuch, was ich haptisch vor mir liegen habe, unschlagbar. Weil ich einfach tatsächlich, ja, ich kann ja schon mal in die Richtung gehen und ich hole mir das italienische Kochbuch oder das thailändische Kochbuch raus. Oder aber ich sage, ich habe Bock, was von Tim Mälzer zu kochen oder von Nigella Lawson oder so. Dann hole ich das mir raus und dann blätter ich es durch und dann kriege ich neue Ideen und das merke ich auch. Ich kriege ja auch manchmal PDF von Büchern geschickt, einfach nur, um schon mal einen Eindruck auch zu bekommen. Die könnte ich mir auch mit dem iPad hinstellen und könnte da ja auch draus kochen. Mache ich nach wie vor nicht. Ich habe tatsächlich dieses haptische Buch, finde ich. Ich bin aber auch so ein Mensch, der noch Bücher liest, nicht auf dem E-Reader, sondern ich brauche auch Bücher. Ich liebe auch Hardcover-Bücher und warte nicht aufs Taschenbuch. Also das ist so für mich tatsächlich ein Luxus, den ich mir gönne und den ich auch tatsächlich total gerne verschenke, muss ich sagen. Also ich finde auch, wenn man Menschen, von denen man zumindest weiß, dass sie sich fürs Kochen interessieren, ein schönes Kochbuch schenkt, ist das immer ein total cooles Geschenk, weil es eben was ist, was jetzt viele nicht von sich aus kaufen würden, sich aber freuen, wenn sie es dann haben.
Es stimmt. Wobei, ich möchte an dieser Stelle nochmal sagen, schenkt mir bitte keine Kochbücher. Ich finde das immer ganz schwierig, wenn mir Menschen Kochbücher schenken. Da muss ich dann wie unterm Weihnachtsbaum so, oh, danke, voll nett. Aber ich suche mir ja schon ziemlich gezielt aus, was mich interessiert. Und ich habe ja, wie gesagt, auch eine große Kochbuchsammlung und die Wahrscheinlichkeit, dass man was erwischt, wo ich sage, oh mein Gott, genau dieses Buch wollte ich schon immer haben, das ist ja großartig, die Wahrscheinlichkeit geht gegen null. Wie ist es bei dir?
Ich habe zu Weihnachten ein Kochbuch geschenkt bekommen, habe mich sehr darüber gefreut. Von meinem Schwiegervater, der das Orangenkochbuch, hast du das auch? Das ist letztes Jahr rausgekommen, ist ein Kochbuch rund um die Orange und zwar wirklich von deftig bis süß. Und ich hatte zweimal von ihm was gegessen, was er daraus gekocht hat und fand beides so fantastisch. Und jetzt hat er es mir zu Weihnachten geschenkt und da habe ich mich mega drüber gefreut, weil ich glaube, das hätte ich eben auch aus dem so bisschen Restvernunft, die ich dann habe, hätte ich mir das eben nicht noch zusätzlich gekauft. Aber ich habe mir jetzt fürs Wochenende schon Rezepte rausgesucht. Genau, weil meine neuen Kochbücher Valentina sind heute angekommen. Da hatte ich noch keine Gelegenheit und deswegen habe ich jetzt fürs Wochenende tatsächlich mal so aus einem außer der Reihe aus diesem Kochbuch mir Rezepte rausgesucht.
Ja, bei uns lagen auch zwei Weihnachtsbücher unterm Weihnachtsbaum. Eins habe ich mir selber geschenkt. Das war Knödelreich von Katharina Seiser. Da bin ich auch in
Oh
den
ja.
Buchladen und habe es gekauft und habe es einpacken lassen. Das habe ich mir so selbst geschenkt, weil ich weiß ja, was ich mir wünsche. Und da freue ich mich auch schon drauf. Und auch beim ersten Durchblättern muss ich sagen, das Buch ist unglaublich. Ich bin ja auch so ein kleiner Kulinarik-Nerd. Also mich interessieren auch so die Geschichten. Das darf durchaus ein bisschen detailreicher dann sein in Kulinarik-Geschichte auch. Und da steht da ganz viel drin zum Thema Knödelchen. Und meinem Mann habe ich ein Kochbuch geschenkt. Der folgt immer einem im Internet, dem Pepsch. Und dann habe ich gesagt, na, das ist doch eine gute Gelegenheit. Dann lege ich dir das Pepsch-Kochbuch unter den Baum und dann kannst du mir was Schönes kochen.
Sehr gut, hat er schon gemacht?
Ja, hat er schon mehrmals. Und ich muss sagen, die Motivation auf seine Seite zu werfen, ist eine hervorragende Idee gewesen.
Ja, super, das war doch ein Erfolg.
Ja, kannst du schon verraten, was da gerade angekommen ist, was du als nächstes besprechen wirst?
Sorry, jetzt habe ich kurz mein Mikro ausgemacht. Ja, ich habe zweierlei. Ich habe zum einen ein Schokoladenkochbuch. Schokolade heißt das einfach. Nee, alles aus Schokolade von Kirsten Tibbals. Und das andere ist ein Kohlkochbuch mit 73 Rezepten international über Kohl. Und da bin ich sehr gespannt. Also das ist alles so ein bisschen feiner. Ich glaube, keine Alltagsküche, sondern eher so ein Wochenendkochbuch. Aber ja, jetzt probiere ich mal die Kombination aus Kohl und Schokolade.
Großartig. Ich habe immer noch Plentiful von Fit Green Mind bei mir vor allem liegen. Und dann hatte ich gedacht, ich widme mich noch mal ein bisschen den Kochbüchern. Ich habe so um Weihnachten rum mal versucht, mein Kochbuchregal zu sortieren. Und da ist jetzt so ein riesiger Stapel entstanden aus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Kochbüchern. Und denen wollte ich mich noch mal widmen, vielleicht so stichpunktartig. Und Knödelreich natürlich von Katharina Seiser. Wobei ich finde, die Fies, die hat ja schon wieder ein neues Buch rausgebracht. Das finde ich ziemlich ätzend. 30 Pflanzen in der Woche ist, finde ich, eine gute Schnittmenge aus gesund und, na, wenn Katharina Seiser das macht, dann ist es auch kulinarisch interessant.
Auf jeden Fall, das Buch habe ich mir auch schon angeschaut oder beziehungsweise die Ankündigung gesehen. Finde ich auch mega spannend und glaube, hat, genau, ich habe auch kurz über diesen Gesundheitsgedanken so ein bisschen gezuckt, aber wenn es gesund und lecker ist, ist ja eigentlich gut.
Ja, und sie sagt vor allem, das Wichtige ist, dass man eben nicht jeden Tag das Gleiche isst und dass man wirklich mal zählt. Und da gibt es wohl auch so eine Liste. Dann kann man so ein bisschen abhaken, kann die Woche draufschreiben und dann abhaken, was man alles gegessen hat. Und ich fühle mich da sehr inspiriert. Ich habe auch schon gezählt. Also ich glaube, die ersten 15, glaube ich, die kriegt man schnell und dann die zweiten 15, die werden ein bisschen schwieriger. Wobei, wenn man ihr folgt auf Instagram, dann denkt man so, wow, die schafft 50 oder 90 Pflanzen in der Woche. Aber die geht natürlich immer schön auf den Markt und macht so tolle Sachen. Da macht sie einen Salat, da sind fünf unterschiedliche drin. Leute, lasst euch nicht irritieren, sondern das kann auch mal schnell gehen. Apropos Instagram, dir kann man auch auf Instagram folgen als Picknick im Park und man kann auch deinen Newsletter abonnieren.
Ja, genau. Ich mache einmal im Monat einen Newsletter, wo ich so ein bisschen kulinarisch darauf zurückgucke, was ich gekocht habe. Wenn ich irgendwo essen war, schreibe ich darüber. Wenn ich einen spannenden Wein getrunken habe oder einen spannenden Tee, schreibe ich drüber. Wenn ich unterwegs war auf kulinarischen Reisen, all das, was ich halt so in meinem kulinarischen Beruf und Privatleben erlebe, versuche ich da zusammenzufassen.
Großartig. Also, ihr könnt Maike auf Instagram folgen, ihr könnt ihren Newsletter abonnieren, den ich sehr interessant finde. Oder ihr könnt auch auf Valentinas schauen. Aber ein Hinweis noch, Valentinas ist hinter einer Paywall, der meiste Inhalt zumindest. Das heißt, man muss ein Abo abschließen.
Ja,
Das
genau.
sollte
Also
vielleicht noch einmal erwähnt werden.
die Rezensionen sind kostenlos. Also wer sich sozusagen inspirieren lassen möchte, was für ein Kochbuch er kaufen möchte, diese Rezensionen, die kann jeder einblicken. Und es gibt eben ein großes Archiv von Rezepten aus diesen Kochbüchern, wo immer aus jedem Kochbuch so zwei, drei eben auch bei Valentinas zu finden sind. Und dafür braucht man tatsächlich einen Zeitpass, der dann finanziert, was hinter dem Blog halt alles steckt.
Hat sich das geändert? War das nicht vorher so, dass auch die Rezensionen teilweise hinter der Paywall waren?
Schon lange nicht mehr. Tatsächlich kann es sein, dass es eine Zeit lang so war, aber das ist schon seit ein paar Jahren nicht mehr. Es ist tatsächlich nur dieses ganze Rezeptarchiv. Dafür braucht man dann Zeitpass, der sich aus meiner Sicht aber wirklich lohnt, um da mal ganz kurz Werbeblock einzuschieben.
Das war nicht der einzige. Das war nicht der einzige Werbeblock, aber das macht gar nichts, denn wer Kochbücher liebt und Kochbuch interessiert ist, der sollte die Seite auch kennen. Ich danke dir sehr für das Gespräch. Ich könnte jetzt noch ewig weiterquatschen mit dir, aber vielleicht müssen wir uns ein andermal einfach wieder verabreden.
Ja, total gerne. Das hat großen Spaß gemacht. Vielen Dank dir.
Hab noch einen schönen Tag.
Dir auch.
Das war der Kochbuch-Podcast. Wenn er dir gefallen hat, dann hinterlass doch bitte eine positive Bewertung oder einen Kommentar auf der Plattform deiner Wahl. Der Kochbuch-Podcast ist eine Produktion von Studio CBH. Redaktion, Moderation und Produktion Christina Häusler. Vielen Dank fürs Zuhören.